Ja, hi. Wir sind heute unsere Liste mit uralten Fragen durchgegangen, weil ihr keine neuen Fragen geschickt habt, beziehungsweise zu wenig. Schämt euch. Ich bin auf eine uralte
Das
Frage
ist
von Colonel
immer eine
Smooth.
ganz tolle Idee, Axel, mit Publikumsbeschimpfungen anzufangen. Das macht einen super
Es
beliebt.
gibt viele Künstler, die damit groß geworden
Ja, ich
sind.
mag die alle nicht, aber egal.
Ja, aber also ich sag's mal so, wenn du so richtiger Künstler sein willst, also so Künstler,
Da muss ich
ne?
mein
Dann
Publikum
brauchst du
missachten.
sowas, dann musst du dich nackt ausziehen und das Publikum beschimpfen.
Ja, wobei,
Das
okay.
Erstere spare ich
Ich
mir,
wollte gerade sagen, wir
weil
vertiefen das
sonst
nicht.
geht's ja noch
So,
in Richtung
wir sind
Körperverletzung.
der Podcast, der dafür gelobt wurde, dass er schnell auf den Punkt kommt. Das haben wir
Was?
jetzt
Wer hat uns
gerade.
das, wer hat uns das, wer hat das gesagt?
Ja, und wir sind gerade dabei, unser Punkt zu verspielen. Also, kommen wir zum Punkt.
Was? Ja, ich habe keine Ahnung. Weißt du noch, wie die Frage war? Ja, doch, ich weiß es noch so ungefähr. Ich fasse das mal zusammen, weil das war eine ziemlich lange Frage. Im Endeffekt ging es Colonel Smooth darum, was mache ich jetzt mit dem, was der Antagonist tut, was der Schurke tut?
Ja.
Der macht ja auch Dinge, während der Held irgendwas erlebt. Zeige ich dir jetzt in der eigenen Perspektive? Oder nicht? Ist es vielleicht spannender, wenn ich das nicht mache? Und wenn, wie mache ich das?
Ja.
Also man könnte das vielleicht zusammenfassen. Es geht ja vielleicht auch nicht nur um den Schurken im Roman, es passieren ja auch noch andere Dinge. Das heißt, wie wählt man geschickt seine Perspektiven aus, damit der Leser so viel Spaß an meiner Story hat, wie es
Ja.
geht? Was zeige ich, was zeige ich nicht?
Puh.
Finde ich ziemlich spannend.
Ja.
Ja,
Ist.
haha, wie fangen wir da an, Markus?
Ja, naja, es ist spannend auf der einen Seite, es ist aber auch wirklich schwierig, weil es dafür jetzt wirklich keine so. Also, da gibt es jetzt keine, jedenfalls meines Wissens nach, keine Regel, wo man sagen kann, irgendwie, ja, A, B und C und damit ist gut, irgendwie so nach dem Motto halt, ne? Zunächst einmal würde ich mich
Ha,
dabei.
und ich wurde beschimpft, weil ich zu viele Äs habe. Na, beschimpft nicht.
Ja, ich versuche gerade ein bisschen Zeit zu schinden. Ich würde mich am Plot oder dem Plot natürlich orientieren. Ne? Also, wenn man plottet, also jedenfalls so wie wir das jedenfalls machen oder so wie ich es jedenfalls mache, ich bin vorsichtig, arbeitet man ja mehr aus, als man später im Roman zeigt. Das heißt, man
Ja.
überlegt sich, was passiert sozusagen im Hintergrund der ganzen Geschichte, die ich eigentlich erzählen möchte. Also, ne, was ist vorher passiert, was passiert vielleicht noch danach, je nachdem. Aber was passiert vor allen Dingen auch noch während der Geschichte alles, was ich aber unter Umständen nicht zeige. Und dann kann man sich ja schon überlegen, wenn man so alles vor sich zu liegen hat, was zeige ich jetzt dem Leser tatsächlich und was zeige ich ihm halt eben nicht.
Ja, okay, aber wie? Also das ist ja genau die Frage, um die es geht.
Das ist dann wiederum eigentlich so ein anderes Feld nochmal. Ne? Das würde ich zumindest halt eben nach, ja, danach auswählen, was spannend ist. Also was kann ich denn tatsächlich tun, damit, oder was wähle ich jetzt aus, was die Spannung halt eben zusätzlich erhöht? Also, das meine
Okay.
ich fange gerade an, so ein bisschen abzuschweifen. Ich habe den Plot meines Helden. Ne? Also nehmen wir mal jetzt einfach einen Krimi, eine Detektivgeschichte. Der Detektiv versucht halt den Mörder zu fangen und ja, guckt halt eben von Ort zu Ort zu Ort und sammelt da seine Hinweise und so weiter und so fort. Das ist ja eine relativ lineare und relativ geradlinige, einfache Sache, die da vor mir liegt als Plot. So, und jetzt macht natürlich der Schurke im Hintergrund irgendetwas, um eigentlich zu verhindern, dass der Held, also der Detektiv, es schafft, ihn zu ermitteln. Und wenn ich jetzt sozusagen den Plan des Schurken oder die Aktion des Schurken, das ist besser gesagt, wenn ich die sozusagen geschickt so verrate, dass praktisch immer ein Spannungsfeld entsteht zwischen dem, was der Detektiv tut und das, was der Schurke halt eben tut, um zu verhindern, dass der Detektiv Erfolg haben kann, dann kann dadurch Spannung entstehen. Und da muss ich halt geschickt überlegen, was sind halt eben die Dinge, die ich da zeige und was sind die Dinge, die ich da nicht zeige.
Ja. Zuerst war ich ein bisschen irritiert, als du Spannung meintest, weil das klang ein bisschen danach, dass ich möglichst wenig zeige. Das war ja auch so ein bisschen das,
Ja.
was unser Zuhörer. Ist das eine gute Idee?
Ha.
Also dann zeige ich, dann verzichte ich prinzipiell auf andere Perspektiven,
Das kommt
wenn
drauf
das der
an.
Maßstab ist.
Das kommt drauf an.
Okay, das ist genau.
Wenn ich zum Beispiel dann zeige, wie, also einfaches Beispiel, triviales Beispiel eigentlich, ne? Wenn ich ja zeige, wie der Held halt merkt, so, ah, mein nächster Hinweis führt mich in die alte Kirche. Und wenn ich dann gleichzeitig zeige, wie der Schurke dann anfängt, in dieser Kirche eine große Falle irgendwie aufzubauen, die dem Helden den Kopf absäbeln wird, wenn er die Kirche betritt, dann erzeugt das halt Spannung, ne? Denn der Leser weiß mehr als die Figur. Also das ist, glaube ich, so eine kleine Richtschnur, die man da haben kann. Wie kann ich den Leser in einen Zustand versetzen, dass er ein ganz kleines bisschen mehr weiß als der Protagonist der Geschichte, aber halt eben auch noch nicht zu viel.
Ja, okay,
Also wenn ich
finde ich
zum
einen guten
Beispiel,
Ansatz.
am Anfang des Romans eine Szene mit dem Schurken habe, in dem er seinen gesamten Plan, den er hat, einmal komplett auslegt und also wie er sich den überlegt und wie er darüber nachdenkt und vielleicht mit seinem, weiß ich nicht, Sekretär oder was auch immer darüber redet. Und dann habe ich alles vor mir und es ist eigentlich nicht spannend, außer, es kann auch spannend sein, wenn ich dann natürlich dann, wenn sich dann der Plot oder die Geschichte darum dreht, wie dieser Plan halt eben sozusagen dann kaputt gemacht werden kann. Ne? Aber in
Ja.
der Regel ist es nicht besonders, also meistens wird es nicht so gemacht und aus bestimmten Gründen, weil Romane meistens anders gemacht sind, dass halt eben nicht der Roman mit einer Szene beginnt, in der der Schurke seinen gesamten Plan halt irgendwie auslegt. Ne? Sondern das Ganze ist meistens ein Puzzlespiel und da muss ich halt eben dann sehen, dass ich diese Puzzleteile so hinpacke, dass halt eben, also wäre meine Methode an der Stelle, dass der Leser halt immer so ein kleines bisschen mehr weiß als der Held, sodass er mit dem Held noch besser mitzittern kann.
Ja, also was man meiner Ansicht nach da auf jeden Fall sagen sollte, ist, dass verschiedene Wege zum Ziel führen, beziehungsweise dass es eine verschiedene Möglichkeiten gibt, an dieses Problem heranzutreten, dass da halt bei jeweils unterschiedliche Romane entstehen, ne? Beziehungsweise
Ja.
wo ich jetzt dran gedacht habe, es gibt hier ein ganzes Genre von Kriminalfällen oder
Ja.
Kriminalfilmen, Kriminalbüchern, die so funktionieren, dass der Leser zu Anfang alles weiß. Und dass also
Ja.
da hinsichtlich dem, was der Schurke macht, es überhaupt gar keine Fragen gibt, weil die alle gleich am Anfang geklärt werden.
Richtig.
Es gibt aber Bücher, die halt nicht auf die Art und Weise funktionieren. Was ich wichtig finde, ist, und was meiner Ansicht nach auf jeden oder in den meisten Fällen dagegen spricht, nichts irgendwie über den Schurken zu zeigen. Was man
Ja.
ja denken könnte, okay, wenn ich jetzt nichts zeige, dann ist halt alles super überraschend und super spannend für den Leser. Ja, ist es.
Ja.
Aber es gibt das Problem, dass dann vieles ziemlich zufällig wirkt. Das Ganze
Ja.
tendiert dann oft in Richtung Deus ex machina,
Ja.
weil der Leser halt kein Foreshadowing hat, überhaupt gar keine Ahnung hat, was als nächstes passiert. Das ist
Richtig.
so, dass im Prinzip der Schurke alle Möglichkeiten hat, weil es ist ja nicht irgendwas vorher festgelegt. Ne? Also man könnte im Endeffekt den Schurken am Ende des Romans mit einer Zeitmaschine durch die Zeit reisen lassen, um da noch irgendwas zu machen. Das heißt, ich würde mir überlegen, prinzipiell mag ich es und habe auch Romane geschrieben, in dem ich, ich weiß, du magst das auch, mit möglichst wenig Perspektiven zu arbeiten
Ja.
und vielleicht auch ganz ohne die Perspektive des Schurkens auszukommen.
Ja.
Was bei Kriminalromanen dann andere Probleme hat, aber okay. Nichtsdestotrotz, wenn ich das mache, muss ich trotzdem den Leser irgendwie das Gefühl haben, dass es einen Hintergrund gibt und einen verlässlichen Hintergrund gibt und dass nicht irgendwas wahllos geschieht, sondern dass da schon ein Plan dahinter steht und er muss halt auch wenn ich jetzt einen Krimi schreibe, über den Gegenspieler irgendwas erfahren, was im Krimi halt schwierig ist, weil es halt oft so ist, dass der Gegenspieler erst zum Ende zu in Erscheinung tritt, was ein ganz besonderes Problem des Krimis ist. Wenn ich einen Liebesroman habe und vielleicht eine Dreiecksbeziehung, ich glaube, wir hatten kürzlich auch den Kommentar, dass es in Liebesromanen nicht immer Dreiecksbeziehungen gibt, meiner Erfahrung auch nach aber schon. Da habe ich das Problem nicht, dass jetzt der Schurke in Anführungszeichen erst ganz am Schluss auftritt, weil wenn ich sowas habe, dann tauchen halt alle Figuren vorher auf. Und da
Ja.
kann ich auch viel über ihn zeigen aus der Perspektive des Heldens heraus. Bei manchen Romanen ist das aber dann nur möglich, indem man zum Beispiel dem Schurken dann auch eine Perspektive gibt. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, entschuldige.
Alles gut. Alles gut. Während du so gesprochen hast, ist mir noch eine Idee gekommen.
Ja.
Das ist vielleicht auch tatsächlich so, also vielleicht kann es helfen, auszuwählen, welche Perspektiven man wann wie zeigen möchte, wenn man weiß, also das ist immer so der Punkt, wo ich an die Frage so rangehen würde, dass ich sagen würde, ich muss erstmal wissen, was überhaupt passiert. Also deswegen brauche ich den Plot hinter dem Plot. Ja, also ich muss sozusagen eigentlich alles plotten, was alle Figuren in diesem Roman tatsächlich tun. Also ich muss ungefähr wissen, wer ist wann, Stopp. Wo und, ja?
Was mache ich denn mit allen nicht entdeckenden Autoren?
Ich sage ja ich.
Okay, gut.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das als entdeckender Autor macht. Ich kann da nicht dafür sprechen. Ich bin halt eben Plotter und das ist einer der Gründe, warum ich ein Plotter bin. Also ich muss halt wissen, wer wann was macht und kann dann halt eben mir überlegen, also so super im Detail mache ich das auch nicht immer, aber zumindest so eine Ahnung muss ich halt eben schon haben, was passiert denn in den Kulissen. Und erst dann kann ich halt mir auch überlegen, wo richte ich sozusagen das Spotlight drauf. Ne? Also was reiße ich dann aus der Dunkelheit meiner Fantasie und banne sie auf die Seiten, damit der Leser es halt eben auch sehen kann. Und da können vielleicht so drei Fragen helfen, auszuwählen, was man denn tatsächlich zeigt. Und die Fragen sind eigentlich die, die jeder Geschichte mit Spannung so ein bisschen zugrunde liegen. Und die sind, was, wie und warum. Ne? Also was geschieht, wie geschieht es und warum geschieht es. Und in dem Krimi, den du gerade zum Beispiel erwähnt hast, in dem ich von vornherein weiß, wer der Mörder ist und es eigentlich nur die Frage ist, wann entdeckt der Detektiv die entsprechenden Hinweise, um den Mörder zu überführen, da liegt halt der Schwerpunkt bei der Spannung auf der Frage, wie. Ne? Also wie schafft es denn der Held tatsächlich am Ende, den Mörder zu stellen? Gibt aber auch Geschichten halt eben, oder vierte Frage noch, fällt mir noch ein, ist natürlich wer, ne? Also wer steckt eigentlich hinter allem? Wenn das meine Frage zum Beispiel ist, also wer ist denn eigentlich hier derjenige, der der Schurke ist, dann kann ich den Schurken natürlich nicht zeigen, ne? Das ist dann irgendwie logisch, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und so weiter. Wenn ich halt die Warum-Frage zum Beispiel irgendwie habe, dann muss ich unter Umständen vielleicht sogar ganz, ganz, ganz viel zeigen aus meinem Plot, weil ja unter Umständen nur ein Gefüge von verschiedenen Ereignissen und Personen nachher wirklich dem Leser deutlich machen, warum denn eigentlich das Ganze geschieht und so weiter.
Ja. Ja.
Bitte nicht.
Will ich so nicht sagen. Also ich merke, das ist eine sehr schwierige Frage, um die sich das heute dreht.
Ja.
Weswegen ich eben so ein bisschen gezögert habe, war das, als du meintest, dass man dann halt vorher den Schurken nicht zeigen kann. Doch, kann man schon. Man muss ja bloß nicht zeigen, dass es der Schurke ist. Meine Romane funktionieren genauso.
Genau.
Also wenn ihr irgendeine tolle Nebenfigur habt, ist das mein Schurke.
Richtig.
Aber das führt eigentlich zu dem Thema hin. Also man kann halt auch ganz viel zeigen, ohne dass man eine neue Perspektive aufmacht.
Ja.
Und das wäre dann auch tatsächlich immer mein erster Gedanke. Gibt es jetzt irgendetwas, das ich nur zeigen, weil ich einfach als Leser und als Autor wenige Perspektiven mag? Ich finde das einfach ökonomisch und sowohl wenn ich einen Roman lese, dann muss ich mir nicht so viele Namen merken und ich komme nicht durcheinander, wessen Perspektive das jetzt gerade ist. Genauso auch als Autor, weil ich da, ist es auch einfacher. Aber das ist mein Ding. Es gibt bestimmt auch ganz viele Autoren und ganz viele Leser, die es schätzen, wenn sie 30 Figuren in einem Roman haben.
Na, ich würde halt
sagen, aber ich als Autor,
ich würde halt sagen, die Faustregel ist, je weniger Perspektiven und je weniger Handlungsstränge ich sozusagen zeige, desto kompakter und desto spannender oder desto einfacher ist es, den Roman eigentlich spannend zu machen, würde ich sagen. Weil das Ganze halt zu einem einheitlicheren Erlebnis wird, wenn ich den Roman lese. Und man muss sich halt bewusst sein, das ist jedenfalls meine Philosophie, wie ich da rangehe, jede Perspektive, die ich in den Roman hinzufüge, macht ihn komplizierter, komplexer und damit auch für ein bisschen aufwendiger und weniger kompakt halt einfach. Und da muss ich mir halt überlegen, wie erzeuge ich die Spannung denn dann? Wie wird es dadurch, oder was liefere ich denn sozusagen dem Leser, dass das dann immer noch spannend ist? Und das wird mit zunehmender Anzahl der Perspektiven und Handlungsstränge, die ich zeige, immer schwieriger.
Also mir ist jetzt nicht ganz klar, wie der Spannung, was du jetzt damit meinst, mit Spannung. Also ich verstehe, dass das ein einfacheres Leser- und Schreiberlebnis ist. Das hatte ich auch gerade gesagt. Und das ist etwas, was ich bevorzuge. Wie gesagt, ich denke auch, dass es Leser und Autoren gibt, die was anderes bevorzugen. Und das funktioniert auch. Brandon Sanderson.
Mir ist jetzt gerade...
Mit Spannung weiß ich jetzt nicht, ob das da jetzt so notwendigerweise mit reinspielt oder nicht.
Na, also... was mir halt spontan einfällt, ist George R. R. Martin halt, ne? Der nun wirklich sehr, sehr lange Kapitel hat, in denen immer wieder die Perspektivfigur gewechselt wird und ich dann sehr lange
in den bei Kapiteln dieser nicht.
Perspektivfigur bleibe. Nee, war das nicht so? Dann irre ich mich.
Nein, zwischen Kapiteln werden sie gewechselt, aber nicht in den Kapiteln.
Ja, meine ich ja. Also ein Kapitel hat immer eine Perspektivfigur und ich fand das sehr schwierig. Also auch beim Lesen fand ich das, ich fand es beim Lesen sehr schwierig, so, weil ich jedes Mal neu abgeholt werden musste. Ne? Also es musste jedes Mal, musste ich neu irgendwie mitgenommen werden, jedes Mal musste ein neuer Spannungsbogen aufgebaut werden. Und ich war dann halt, also bei mir war immer der Effekt, dass ich dann beim nächsten Kapitel, wenn ich gemerkt habe, oh, es geht jetzt gar nicht mehr mit dem weiter, was ich gerade spannend fand, jetzt muss mir was geboten werden, damit aber auch dieses Kapitel spannend ist und ich halt eben weiterlese. Und das ist eine Schwierigkeit, der ich mich dann als Autor stellen muss.
Verstehe ich, was du meinst. Auf der anderen Seite wird es halt wenige Fans von George R. R. Martin geben, die dir sagen, okay, ihr schreibt nicht spannend.
Das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht spannend ist. Ich habe nur gesagt, dass es schwieriger ist, auf diese Art und Weise dann Spannung zu erzeugen. Oder beziehungsweise mit dieser Art des Erzählens Spannung zu erzeugen.
Okay, vielleicht. Ja, mag sein. Ist ja jetzt auch.
Es wäre für mich in der Planung halt ein bisschen es wäre wesentlich aufwendiger so.
Ja, okay. Hat man das Thema damit erschlagen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
Naja, wie ich schon eingangs gesagt habe, so einfach ist die Frage halt nicht zu beantworten. Also es ist so ein bisschen wie diese Frage, die wir häufiger gestellt bekommen haben und auch schon mehrmals beantwortet haben. Woher weiß ich, wann eine Szene oder ein Kapitel zu Ende ist und wann eine neue anfängt? Das ist nichts, wo ich jetzt immer so im Voraus genau sagen könnte, wie ich das plane oder wie ich das mache, sondern das ist halt so ein Erfahrungswert irgendwann. Ne? Also da strauchelt man auch bei den ersten Büchern so ein bisschen und das war eine der Sachen, bei denen ich gerade beim ersten Roman am meisten dran herumgebastelt habe, wann und wo fängt die Szene an, wann hört sie wieder auf und wie gestalte ich die Übergänge eigentlich genau. Und mit der Zeit wird das ein bisschen besser, würde ich sagen. Also, ja. Und genauso ist es halt mit den Sachen, was zeige ich denn? Und manchmal greift man da auch in den goldenen Eimer. Da merkt man halt beim Schreiben so, das ist gar nicht so gut, was ich jetzt sage. Oder beim Testleser merkt man, also das war halt so eine Sache, die ich, also ich glaube, der einzige Roman bei mir, der mehrere Perspektiven hat, ist ja Entfesselter Tod. Und da war es tatsächlich so, dass dann auch beim Testlesen rauskam, da fehlt eine Szene oder was macht denn die Szene da, die ist eigentlich ziemlich langweilig. Und dann musste ich da halt nochmal ordentlich umbasteln, nachdem das durch die ersten Testleserunden gegangen ist. Weil mir es halt eben nicht gelungen ist, immer genau das zu zeigen, was gerade wirklich wichtig und was gerade spannend ist.
Ja, ich glaube, das ist auch, finde ich, so irgendwie der Knackpunkt. Ich hätte jetzt überhaupt nicht auf Spannung, sondern auf Informationsmanagement irgendwie abgehoben.
Auch.
Ne, weil das ist eigentlich... Okay.
Entschuldigung.
Nee, wüsste ich jetzt nicht, aber okay. Können wir mal so... Lassen wir mal einfach so stehen. Für mich kommt's halt bei der Wahl der Perspektiven darauf an, dass der Leser halt das, was er wirklich braucht, um meinen Roman zu verstehen. Und zwar eigentlich auch nur das. Das heißt, ich muss mir im Endeffekt bei allen Informationen, die ich habe, fragen, okay, sind die jetzt wirklich wichtig, damit meine Story funktioniert? Oder sind das jetzt Informationen, die ich für mich habe, weil ich sie irgendwie cool finde und weil ich total viel Hintergrundinfos habe und was weiß ich? Aber sind das denn Infos, die wirklich der Leser braucht, damit meine Story, mein Plot, die Entwicklung des Helden... und so weiter funktioniert. Ja, und die Spannungskurve, klar. Es gibt halt Romane, okay, bei denen kriege ich das mit einer Perspektive hin. Es gibt Romane, bei denen ist die Story so angelegt, dass das einfach mit einer Perspektive unmöglich zu schaffen ist. Also Schwarzer Rost zum Beispiel ist mein Roman, der, wie viele Perspektiven hat der? 4, 5? vier, fünf Perspektiven, denke ich mal. Und das lag einfach daran, wie die Story funktioniert, ne?
Wollte gerade
Wohingegen,
sagen.
wenn ich jetzt.
Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte dir recht geben nur.
Nee,
Ja,
alles gut.
bitte weiter.
Das liegt halt einfach daran, dass das Setting und der Roman und die Story ein bisschen breiter angelegt ist. Wohingegen, wenn ich jetzt hier eine vermeintlich kleine Detektivgeschichte in Berlin habe, da funktioniert das denn auch. Das heißt also,
Ja.
wenn ich an die Frage rangehen würde, würde ich mir meinen Plot anschauen, würde mir überlegen, wie ich eben schon eingeworfen habe. Ich habe auch keine Ahnung, was man macht, wenn man entdeckt ein Auto ist. Wahrscheinlich, ja, es kann dann eigentlich nur aus dem Bauch herauskommen. Und dann vielleicht irgendwie bei der Überarbeitung.
Ja.
Aber zurück zum nicht entdeckenden Auto, weil ich mich damit so halb so ein bisschen auskenne. Ich stelle mir halt die Fragen, was für Informationen muss der Leser haben? Und danach wähle ich dann auch meine Perspektiven. Und es kommt ganz, ganz oft vor, dass ich dann erst meinetwegen, oder bei Schwarze Rost war es, glaube ich, so, dass ich erst sechs oder sieben Perspektiven habe und dann aber das zusammengestrichen habe.
Ja.
Entweder, weil ich Informationen bei einer anderen Perspektive noch unterbringen konnte, irgendwie, auf eine
Ja.
vernünftige Art und Weise. Oder weil es halt Informationen waren, die nicht nötig sind. Eine Gefahr, die ich solchen Autoren wie uns so ein bisschen ja, geben würde und die ich auch immer habe, dass man, weil man gewohnt ist, mit sehr wenigen Perspektiven zu arbeiten, dann wirklich versucht, alles in diese Perspektiven reinzuquetschen.
Ja.
Und bei manchen Sachen funktioniert das einfach schlecht. Man kriegt
Ja.
es immerhin, Informationen auch mit
Ja.
einer einzigen Perspektive zu übertragen. Die
Richtig.
Frage ist, ist das denn irgendwie elegant? Wirkt es denn aufgesetzt? Ist es dann vielleicht Infodump, weil ich anders kriege ich die Info nicht unter? Oder,
Ja.
ne? Also, aber wie wir beide schon gesagt haben, um das nochmal zusammenzubringen, was wir gesagt haben, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ich meinen einen Plot habe, kann ich den sowohl auf die eine als auch auf die andere Art bestimmt schreiben, mit einer oder mit sechs Perspektiven. Es sind dann halt andere Romane. Und da muss ich mir dann halt als Autor überlegen, mit welchem Romantyp fühle ich mich wohl. George R. Martin würde wahrscheinlich im Dreieck springen, wenn wir ihm sagen würden, okay, Martin, du schreibst jetzt einen Roman, der wird innerhalb eines halben Jahres fertig und du verwendest bloß eine Perspektive.
Glaube ich gar nicht, weil er solche Sachen auch geschrieben hat und die fand ich grandios von ihm. Aber
Stimmt, seine Vampir-Story hatte, glaube ich, auch nur eine Perspektive, ne?
ja, nee, die hatte auch mehrere, aber glaube ich, mehrere Perspektiven. Aber er hat eine Werwolfsgeschichte mal geschrieben. Wolfsmond heißt die, glaube ich,
Okay,
oder so auf Deutsch.
die kenne ich nicht. Aber ich würde
Die war
jedem
ziemlich groß und
Armageddon,
ziemlich gut.
ich würde jedem Armageddon-Rack empfehlen, meine absolut Lieblingsgeschichte, mit der bin ich vor vielen, vielen, vielen Jahren bei Martin eingestiegen und
Ja.
die ist wirklich grandios.
Ja, das ist lustig, ne, dass George R. R. Martin ja nur noch als Autor von
Ja.
Game of Thrones wahrgenommen wird, dabei hat er wirklich viele andere gute Sachen schon vorher geschrieben.
Er hat auch
Wobei
schlechte
das,
Sachen geschrieben.
okay, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber
Doch, seine Superheldenreihe.
die
Die
war
habe ich mal
schlecht.
angefangen, die fand ich bescheuert.
Echt? Aber die hat er gar nicht alleine geschrieben, ne? Die war irgendwie so eine Shared World-Geschichte oder so.
Ich bin darauf
Egal.
gekommen, weil es von Göbsen Supplement dazu gab. Egal, sorry.
Okay, aber du hast noch so ein anderes Thema kurz, ganz kurz angeschnitten, was da noch mit reinspielt. Natürlich ist sowas auch eine Stilfrage, ne? Also und eine Wirkungsfrage in dem
Ja.
Sinne, wie groß soll meine Geschichte denn wirken? Und es ist völlig klar, also wenn ich eine große epische Familiengeschichte über mehrere Jahrhunderte erzählen möchte, in der Krieg, Frieden, Liebe und Hass und Tod eine Rolle spielen und Krankheit oder was auch immer, dann wäre ich mit 95%iger Wahrscheinlichkeit nicht mit einer Perspektive auskommen. Alleine
Wenn
schon,
es
weil
über
der Leser.
Jahrhunderte ist, vermutlich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit.
Weil ich ja ein Gefühl beim Leser erwecken möchte, das hier ist wirklich groß, das ist episch, was ich hier mache. Und da muss halt einfach auch viel passieren. Und da müssen auch viele Dinge mehr oder weniger gleichzeitig passieren. Und da komme ich nicht mit einer Perspektive aus. Ne? Das ist blöd. Wohingegen, wenn ich eine Geschichte halt eben schreibe, die in einer Nacht spielt oder so, klar, dann kann ich auch mehrere Perspektiven irgendwie wählen, wenn ich das unbedingt möchte, aber es ist vielleicht vorteilhafter, dann nur eine Perspektive zu haben, denn so eine Nacht ist kurz und dann sollte halt auch die Geschichte halt relativ kurz und kompakt sein, ne? Also das kann auch nochmal so ein Entscheidungsfaktor sein, der erstmal so eine grundlegende Frage vielleicht beantworten kann, wie viele Perspektiven möchte ich in meinem Roman haben, damit ich die Wirkung nicht kaputt mache, ne? Und ja.
Du hast eben eine Kleinigkeit erwähnt. Ich glaube, das war auch irgendwie in der Frage unseres Zuschauers bei. Ein
Okay.
Punkt, den ich auf keinen Fall machen würde.
Ja.
Perspektiven gleichzeitig spielen lassen. Also soll heißen, vom Zeitmanagement, die irgendwie die Zeitlinie verlassen. Das finde
Ja.
ich ganz, ganz furchtbar und super schwierig.
Ja, kann ich mir
Also
auch an in der
so,
Praxis
dass
richtig vorstellen.
während Karl durch das Haus durchsuchte, geschah an einem anderen Ende der Stadt Folgendes.
Ja, ich
Aber
verstehe.
weißt du? Also
Ja,
wo er
das ist
dann
so.
wirklich.
Das ist quasi so, wenn man versucht, dieses filmische Mittel des Splitscreens sozusagen nachzuahmen, ne? Dass ich also sehe,
Ja.
was passiert an zwei Stellen gleichzeitig. Das ist im Film wahnsinnig oder kann im Film wahnsinnig spannend sein, ist aber meiner Ansicht nach für ein Buch einfach nicht möglich, weil ich halt eben nicht zwei Sachen gleichzeitig lesen kann. Also da gibt es für mich so eine physische Grenze halt irgendwie. Und alles, was man tun könnte, damit man so einen ähnlichen Effekt im Roman irgendwie erzielt, wird am Ende irgendwie künstlich erscheinen und meiner Ansicht nach das Verständnis eher erschweren. Zumindest habe ich es noch nie irgendwo überzeugend gelesen.
Im Kleinen ist das der Grund, warum man sich für Worte, vor Wörtern wie während und als hüten sollte.
Genau. Genau. Oder währenddessen.
So, mir schwirrt der Kopf. Es gibt bestimmt noch vieles zu sagen, aber ich will zu dem Thema nichts mehr sagen. So.
Du meinst, bevor wir uns endgültig über Kopf und Kragen reden, so.
Nee, das nicht. Aber es ist wirklich ein schwieriges
Ja.
Thema. Ganz einfach, weil es viele Möglichkeiten gibt, diese Frage gut zu beantworten, beziehungsweise gut mit diesem Problem umzugehen.
Ja, und weil es dann auch
Gen
am
genauso wie
Ende,
es viele gibt, schlecht damit umzugehen.
vor allen Dingen, weil es am Ende auch so eine Sache ist, die dann schon wieder bis zum gewissen Grad irgendwie so leserabhängig ist, ne? Also es gibt halt Leute, die mögen es einfach, ganz viele Perspektiven zu lesen, oder es gibt Leute, die mögen es halt nicht. Ich mag es
Ja.
nicht.
Du hast ja eben auch gesagt, wie du das immer machen würdest und genauso. Das kann
Ja.
ich voll verstehen, weil genauso würde ich das auch in der Regel immer machen. Aber es gibt halt auch ganz viele Autoren, die das halt anders
Ja.
machen. Als Leser mag ich das meistens auch nicht.
Ja. Es gibt vor allem ganz viele Romane, wo ich, ganz viele würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt, ich habe schon Romane gelesen, sagen wir mal so, in denen ich gemerkt habe, diese Szene oder dieses Kapitel und diese Perspektive ist eigentlich nur da, weil der Autor genau das macht, was ich auch mache, sich nämlich in die Figuren irgendwie reinzuschreiben und die Handlung irgendwie halt auszubreiten. Aber er hat es hinterher nicht gelöscht, so wie ich es machen würde, weil es eigentlich meiner
Ja.
Ansicht nach nicht wichtig ist. Und ich sitze dann da und sage mir, wie langweilig, also warum musste ich mir das jetzt durchlesen, das hätte ich doch gar nicht gebraucht. Aber ich weiß, dass andere Leute dann sagen, oh, wie genial, total cool, fand ich wahnsinnig spannend. Also das ist halt schwierig.
Ja.
Ich
bin stolz auf unsere Folge heute.
Ah, das ist schön. Gibt es wenigstens
Ja,
ein
wir
Lob.
haben es so, im Vorbeigehen ganz nonchalant geschafft, George R. R. Martin zu dissen.
Haben wir ihn gedisst? Wieso haben wir ihn gedisst? Habe ich ihn gedisst?
Ich habe mich darüber lustig gemacht, dass er lange braucht, um seine Bücher zu schreiben.
Ja, naja, aber lange brauchen ist ja jetzt
Okay.
erstmal eigentlich kein. Lange brauchen
Ja.
ist keine Schande, nicht fertig zu werden. Das ist irgendwie doof. Aber
So,
ich
jetzt bin
sollte
ich
mich
nicht
nicht zu
mehr
weit aus dem Fenster
zufrieden.
lehnen.
Jetzt bin ich heute nicht mehr zufrieden. Jetzt bin ich nicht mehr zufrieden mit der
Weil wir
Folge.
George R. R. Martin zu direkt gedisst haben.
Ich will immer noch das nächste Buch haben. Ich habe es noch nicht aufgegeben.
Okay.
Bitte.
Ich
Vielleicht hätte
bin
ich es
so
mal mit
froh, dass ich.
Flehen. Vielleicht sollten wir es mal mit Flehen versuchen. Also ich mit
Ich
Flehen
bin
versuchen,
so
statt
froh,
mit
dass
drüber
ich nie
lustig
auf
machen.
diesen Game of Thrones-Zug aufgesprungen bin, so richtig. Puh. Ich glaube, da ist mir eine ganze Menge Leid erspart geblieben.
Ja, naja. Ich
Aber
sag's
ich
mal
sehe,
so, es
was.
ist inzwischen.
Wenn ich sehe, was die Leute irgendwie über die Fernsehserie irgendwie meckern, wie die ausgegangen ist und alle irgendwie darunter leiden, dass Georgie Boy sein nächstes Buch irgendwie nicht schreibt und so weiter. Puh.
Ja, nee, die Fernsehserie war ja im Endeffekt doch ein großer Erfolg. Genauso wie jetzt auch die
Ja,
neue Serie ein Riesenerfolg war, ne?
aber
Also
es gab ja so einen Riesenaufschrei beim Ende.
ja. Da streite ich mich auch mit unserem Sohn drüber, mit unserem einen Sohn drüber. Ich finde das Ende okay. Also es ist jetzt
Ah,
nicht grandios,
verstehe.
aber es ist okay. Und es ist auf jeden Fall besser als das Ende in den Büchern.
Weil es da ist.
Ja.
Alleine, weil es existiert. Alles klar.
Besser ein. Habe ich übrigens vor kurzem auch in dem einen Kanal übers Skriptschreiben gelesen, dass es besser ist, ein Skript abzuschließen, als es ewig vor sich herzuschieben, beziehungsweise
Ja, auf jeden
eben
Fall.
nicht abzuschließen.
Auf
Da
jeden
ging es
Fall.
darum, wie man in einer Woche ein Skript schreibt oder so für
Ja.
einen Film.
Halte ich für
Ja,
möglich.
klar.
Halte ich für möglich.
Ich sag's nicht, ich sag's nicht. Marvel.
Du.
Jetzt habe ich es doch gesagt, Mist.
Tatsächlich glaube ich, dass ich habe gestern habe ich gerade zufälligerweise Black Panther nochmal gesehen, den ersten.
Yeah.
Und ich habe gedacht so, wow, da hat man bestimmt lange dran gebastelt an dem Plot. Der ist, oder gar nicht am Plot, am Plot hat man wahrscheinlich nicht so lange gebastelt, aber an der Form und an dem, was dann tatsächlich passiert und was gesagt wird. Ich glaube, da hat man lange dran gebastelt. Das erschien mir gar nicht so unkompliziert.
In meiner YouTube-Timeline ist heute ein Video von Robert Head über den neuen Black Panther rausgekommen.
Nicht spoilern, ich habe noch nicht gesehen.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Ah, okay.
Ich habe es noch nicht gesehen, aber da ich weiß, wie der erste Teil verrissen wurde, ahne ich, dass auch der zweite einen Verriss kassiert.
Was? Der ist doch so super.
Interessant. Okay. Interessant. Ich muss tatsächlich sagen, den habe ich nicht gesehen. Ich sag bloß okay, weil ich, warte mal, wie hieß der, den alle so gehypt haben? Wonder Woman. Ja, der so super gehypt war, den ich auch gesehen hatte und den ich absolute langweilige Grütze fand. Aber das ist egal. Was ich sagen wollte, ich denke, ein Skript ist vermutlich auch besser, wenn ein Autor das in einer Woche runterreißt, als wenn ein Studio da ein Dreivierteljahr mit 8 Autoren sitzt. Da gibt es, denke ich, wenige Beispiele, wo sowas gut gegangen ist. Angeblich ist es ja bei Rogue One so gewesen und da ist es gut gegangen.
Ja, nee.
Ich denke, bei vielen Filmen eher nicht.
Nee, also weiß ich nicht. Soweit ich da Einblick habe und mich da ein bisschen eingelesen habe, gibt es relativ häufig so diese Script Doctors, also Leute, die über die Skripte nochmal rüber gucken, wenn sie fertig sind und sie dann nochmal verändern, teilweise halt während der Film schon gedreht wird, wie es halt eben bei Rogue One zum Beispiel der Fall war, dann ist es halt eben nicht ein Autor, sondern dann sind es halt mindestens zwei. Und wenn man mal aufmerksam guckt, dann steht da häufig sowas wie Story by und dann stimmt da halt irgendwie 3, 4, 5 Leute. Und dann steht aber beim eigentlichen Drehbuch, das dann geschrieben wurde, stehen da wieder nur 1 oder 2 Namen. Ne? Mhm. Also, ich vermute, ohne dass ich das jetzt so hundertprozentig weiß, ich bin ja jetzt kein Insider, dass viele Skripte dadurch entstehen, dass halt so, weiß ich nicht, eine Handvoll Leute irgendwie brainstormen, was kann da alles passieren, was können wir alles machen, lalala. Und dann setzt man einen ran, der das halt irgendwie schreibt, dann setzt man den nächsten ran, der überarbeitet das, was der erste geschrieben hat, und dann guckt man halt weiter, so nach dem Motto. Also so, ich glaube, das sind doch häufig irgendwie eher so, also bei so diesen Hollywood-Blockbustern. Es gibt natürlich Autorenfilme, wo dann der Autor gleichzeitig der Regisseur, der Produzent und der Hauptdarsteller ist oder sowas. Und das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes. Kann auch gut sein.
Ich habe heute, da war gerade bei dem Thema, sind irgendwie kurz am Rande irgendwo ein Kommentar, ohne dass ich das weiter verfolgt habe, gelesen, dem es hieß, nur Romane schreiben, also nur mit Printverlagen von Büchern umzugehen, ist schlimmer als ein Filmskript zu schreiben. Das fand ich interessant, war allerdings auf den amerikanischen Markt bezogen.
Das Filmskript zu schreiben, stelle ich mir nicht schwer vor. Ein Filmskript zu verkaufen, stelle ich mir richtig schwer vor.
Ja, es ging, glaube ich, eher um die Zusammenarbeit dann im Filmteam mit dem Skript, das man hat. Aber was ich interessant fand, ist, dass das Schreiben von Romanen als noch nerviger und nervenaufreibender und schwieriger und eingeschätzt wurde.
Es gibt,
aber wie gesagt, amerikanischer Markt kann ich nicht beurteilen.
Ja, ich weiß es auch alles nicht, aber es gibt also einen ganz coolen Film mit Jim Carrey. Er ist schon ziemlich alt. Also Jim Carrey ist schon ziemlich alt, aber der Film ist auch schon ziemlich alt. Wo er auch einen Drehbuchautor schreibt und spielt einen Drehbuchautor. Und der Film beginnt damit, dass man sein Gesicht sieht, während Filmproduzenten sein Drehbuch besprechen und Änderungen reinarbeiten. Es ist fantastisch, was er da als Schauspieler leistet, wie sein Gesicht von Sekunde zu Sekunde immer enttäuschter, trauriger und verzweifelter irgendwie wird mit jedem Wort, was sie dann über sein Manuskript sagen und so. Das ist, so kann ich es mir vorstellen, sagen wir mal so. Es ist natürlich eine Komödie und eine Parodie irgendwie, aber so ähnlich stelle ich mir das dann immer vor.
Ja. Juti,
na dann.
Dann schauen wir mal, was wir nächste Woche machen.
Ich bin gespannt drauf.
Ich würde mich total freuen, wenn ihr super Fragen habt, auf die wir eingehen können.
Ja.
weil ich bin heute unsere Liste durchgegangen und die grauen Haare, die ihr seht, liegen daran, dass wir schon so viele Themen abgearbeitet haben, beziehungsweise manche Themen halt einfach undankbar sind, weil wir da wenig dazu sagen können, weil wir uns da einfach nicht mit auskennen. Also wenn es zum Beispiel um das Schreiben von Liebesromanen geht, können wir was dazu sagen, aber das ist dann halt so irgendwie aus zweiter Hand und so. Das ist dann
machen wir trotzdem
schon ein bisschen schwieriger und bei manchen Sachen ist es dann halt so, dass wir dazu gar nichts sagen können.
Ja, was uns nicht daran hindert, trotzdem drüber zu reden.
Stimmt auch wieder. Okay. Okay, guter Aufruf. Schreibt irgendwelche Sachen, auf die wir eingehen sollen, von denen ihr euch sicher seid, dass wir keine Ahnung haben.
Genau.
Und wir machen es dann trotzdem.
Richtig. Gute Idee.
Klingt nach einem spaßigen Experiment.
Ich bin gespannt.
Ja. Okay, in dem Sinne, bis dann.
Schreibt schön.